Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast, live von der Digitalkonferenz Personalisierungstrends. Heute diskutieren Georg Blum, Geschäftsführer von 1A Relation, mit Maria Haag, Head of Digital Content und Engagement bei Festo, und Harald Schönfeld, General Manager Raya Deutschland, darüber, was Customer Value Management ist und welche Hebel zur Maximierung des Kundenwerts genutzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören.
So, danke, liebe Carly und liebe Maria. Herzlich willkommen. Machen wir die Preview oder wir füllen schon mal die Stage. Der Harald kommt gleich. Insofern, wir haben das Thema Customer Value Management. Vielleicht ganz kurz, bevor ich dich kurz um deine Vorstellung bitte. Der Thorsten Schwarz und die Carly Harlacher und die Gabi Braun, die haben mich ja gebeten, heute ein Roundtable zu moderieren. Ich selber beschäftige mich seit 32 Jahren mit dem Thema, was heute E-Commerce bedeutet, da Direktvertrieb, aber auch mehrstufiger Vertrieb mit Key Account Management etc. pp. Und vor allem, wenn man dann im B2B-Bereich mal reinguckt, wie wird Vertrieb gesteuert, kommt bei uns relativ schnell die Frage, macht ihr Customer Value Management? Und insofern war meine Idee, dieses Thema, was oft ein bisschen unterbelichtet ist, meiner Meinung nach, ein bisschen mal durch diesen Roundtable nach oben zu bringen. Insofern herzlichen Dank dir, Maria, und auch jetzt schon mal an den Harald, der hoffentlich gleich zugeschaltet ist, dass ihr euch da bereit erklärt. Und insofern jetzt vielleicht gleich mal vorneweg von deiner Seite aus, liebe Maria, woher kommst du, was machst du? Ich weiß es, aber unsere Zuhörer wissen es noch nicht.
Genau, ich freue mich sehr. Danke, Georg. Mein Name ist Maria Haag und ich habe inzwischen 20 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation, bin jetzt seit 10 Jahren bei Festo im Marketing verantwortlich für globale Kampagnenentwicklungen, also angefangen von der Konzeptionierung über die Erstellung von verschiedenen Medien, vom Content bis hin zur Aussteuerung weltweit. Mein aktueller Schwerpunkt ist das Digitalmarketing, und da geht es darum, sicherzustellen, dass es ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen digitalen Kanäle und Medien gibt und immer im Hinblick auf unseren Kunden. Also diese Frage, wer ist denn unser Kunde? Was beschäftigt unseren Kunde? Was sind seine Herausforderungen? Ich würde sagen, das ist eigentlich die Frage, die täglich mich beschäftigt und bewegt. Und deshalb freue ich mich sehr, heute Teil des Roundtables zu sein und hoffe natürlich auch spannende Einblicke geben zu können.
Ja, wunderbar. Also wenn du von unserem Kunden sprichst, was sind bei euch die verschiedenen Kunden? Festo ist ja durchaus jetzt ein relativ großer Laden, um das mal sehr, sehr schwäbisch zu formulieren. Da gibt es nicht nur einen Kunden, sondern da gibt es ja verschiedene Segmente, verschiedene Kundengruppen. Was ist da sozusagen erstmal der Ansatz? Welche Kernzielgruppen habt ihr?
Genau, wir bei Festo haben zum einen viele Kunden im Bereich von den Märkten, die wir bedienen. Das ist angefangen in der Automobilindustrie, über die Nahrungsmittel-Food-Industrie ist bei uns ein sehr großer Markt, aber auch die Elektroindustrie, verschiedene Industrien in der Prozessindustrie und auch die technische Aus- und Weiterbildung. Und von daher, der Kunde haben wir eigentlich ganz viele verschiedene. Wir haben uns da einem sogenannten Persona-Modell bedient, was auch gerade mir jetzt im Digital-Marketing sehr hilft, auch zielgerichteten Content zu entwickeln. Das heißt, wir schauen wirklich, was gibt's denn für Kundentypen? Also eigentlich genau das, was du fragst. Wir haben da angefangen, eine Zielgruppe zu erstellen. Wir nennen die einfach Billy Buyer. Das ist sozusagen der Einkäufer, versuchen uns da sehr in die Rolle reinzuversetzen und zu überlegen, okay, was hat denn ein Einkäufer für Schuhdrücker? Ich nenne es immer gern Schuhdrücker. Also was sind einfach seine Herausforderungen? Was sucht er bei uns? Mit welchem Hintergrund kommt er bei uns? Oder kommt er auch Festo zu über die verschiedenen Kanäle? Wir haben aber auch ein SAM-System, also auch gerade in dem Bereich der Prozessindustrie sind wir sehr stark im Anlagenbau Und da hat der Kunde dann oft eben auch den Schuh drüber, nicht nur ein einzelnes Produkt, sondern vielleicht nach einer ganzen Lösung zu gucken. Passt es vom Engineering her gut zusammen? Ein Danny Design haben wir als Persona definiert, wo es eben einfach auch mal darum geht, zu gucken, passt das Produkt von der Auslegung her in das, die vorgesehene Lösung vom Kunden. Und so haben wir verschiedene Personas kreiert und versuchen damit zumindest inhaltlich auch von der Qualität vom Content und auch über den Kanal, den der Kunde in dem Fall wählt, auf uns zuzukommen, eine optimale Ansprache auch zu haben.
Wie viel Personas habt ihr denn ungefähr, mit denen ihr sozusagen strategisch arbeitet?
Es sind zwischen 6 und 8, würde ich jetzt spontan sagen, ohne sie genau gezählt zu haben. Es gehören auch bei uns zum Beispiel Journalisten dazu. Also wir haben auch einen Czech Journalist, der einfach auch für uns eine wichtige Multiplikatorenrolle einnimmt. Genau, also ganz unterschiedlich. Wir haben auch von der Didaktik unserer technischen Aus- und Weiterbildung den Bereich, haben wir auch nochmal eine Persona festgelegt, weil da sind natürlich ganz andere Bedürfnisse da, die dieser Kunde hat. Das sind oft Lehrer, genau, Bildungseinrichtungen, dass wir da eben ja eine optimale Sprache finden, weil nicht jeder Kunde sucht das Gleiche und möchte dann natürlich auch mit dem Gleichen bedient werden. Und ich denke, hierfür ist es wirklich ein ganz wichtiger Schlüssel. Umso mehr wir es schaffen, zu verstehen, was sind die Herausforderungen vom Kunden, was bewegt ihn, was beschäftigt ihn, umso mehr wir dann guten Austausch hinbekommen, gutes Verständnis aufbauen können, umso erfolgreicher ist dann auch das Marketing, jetzt in meinem Fall, oder auch das Ergebnis, die Zusammenarbeit miteinander, ist ja auch die Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing, ist natürlich auch essentiell.
Jetzt haben wir bei der Persona-Beschreibung noch einen Punkt, den ich immer ganz gerne nochmal so ein Gefühl kriegen möchte. Fließt da auch das Potenzial, Umsatzpotenzial Zukunft, oder fließt da auch das bisher Getätigte, der Umsatz ein, oder ist es in dem Fall, weil du sehr stark digital agierst, geht es erstmal um das die klassische Zielgruppe einfach mal anzusprechen, Aufmerksamkeit für bestimmte Produkte oder Lösungen, hast du ja gesagt, zu erreichen. Also kombinierte Frage, ist Umsatz sowohl für die Zukunft als auch für in der Vergangenheit ein Thema oder eben nicht, weil ihr sehr stark über Content, über Lösungs, über Vorschläge, wie kann Festo die Zielgruppe unterstützen, arbeitet?
Ich bin ehrlich, natürlich, Umsatz ist schon ein großer Indikator bei uns. Wenn wir zum Beispiel auch über Neukunden sprechen, schauen wir uns schon das Umsatzpotenzial an. Dafür nehmen wir uns Referenzkunden aus dem jeweiligen Segment und schauen einfach mal, was unsere Erfahrung zeigt, wie stark oder wie hoch der Automatisierungsbedarf in der jeweiligen Branche ist, weil da haben wir einfach auch große Unterschiede zwischen der Automobilindustrie zum Beispiel oder auch in der Foodindustrie, wo einfach zum Beispiel die Verpackung noch mit einfließt. Das machen wir schon und schauen uns da einfach auch mal so 3 Jahre in circa an, was ist da möglich. Jetzt auf meinen Bereich gesprochen, im Digitalmarketing, ist es tatsächlich im ersten Schritt nicht relevant, sondern wir versuchen über guten Content einfach dann schon auch gute Leads zu generieren, die dann entsprechend über einen Lead-Management-Prozess angereichert werden, so dass wir dann zum Schluss sagen, okay, jetzt haben wir ein Lead generiert, der ist so gut, sage ich jetzt mal, im Favision, dass man es dann entsprechend auch an unsere Kollegen im Vertrieb weitergeben kann.
Also ist denn, was sind denn so bei euch, dem ist ja ein hochtechnologischer Bereich. Ich sage mal, jetzt war vor kurzem die Hannover Messe, aber die findet ja auch nur einmal im Jahr statt. Insofern muss ja drumherum eine ganze Menge passieren. Welche Kanäle bedient ihr da primär, um eure Zielgruppen entsprechend zu erreichen, beziehungsweise die auch zu locken?
Genau, also wir fahren einen Omni-Channel-Ansatz. Das heißt, der Kunde wählt im Endeffekt, über welchen Kanal er mit uns in Kontakt treten möchte. Und marketingseitig bereiten wir dann alle Wege entsprechend vor. Also das heißt, Natürlich haben wir den klassischen Key-Account und den Direktvertrieb, wo wir natürlich dann auch, jetzt bleiben wir beim Beispiel Hannover Messe, direkt persönlich auch einladen, um neueste Technologien, Lösungen, Innovationen vorzustellen. Wir bedienen uns aber auch gerade im digitalen Kanal, ein Trend, dem wir da momentan nachgehen, oder auch ein großer Meilenstein für uns ist momentan das Thema Marketing Automation. Mhm. Vielleicht da kurz, ich weiß nicht, ob das alle wissen, in der Vergangenheit, wenn wir ein bisschen zurückblicken, war es ja so, marketingseitig haben wir Material vorbereitet und oft war es, da bleibt einfach mal in dem Bild, es war eine Broschüre, es war ein Printmedium und wir haben das fertiggestellt und wenn es fertiggestellt war, haben wir es an unseren Kunden verschickt. Jetzt heutzutage, gerade im digitalen Bereich, ist es natürlich von uns ganz wichtig zu überlegen, okay, erreichen wir denn zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Content die richtige Person? Und ich habe jetzt vorhin schon gesagt, der Kunde oder ja, der wählt den Kanal, über den er auf uns zukommt. Und mit Marketing Automation haben wir einfach die Möglichkeit, zu dem Zeitpunkt, wenn der Kunde ein Bedürfnis hat, mit ihm drüber zu sprechen, also den richtigen Content zum richtigen Zeitpunkt richtig bereitzustellen für den jeweiligen Kanal. Und das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, was wir jetzt auf der Hannover Messe gemacht haben. Da haben wir uns auch dem Thema Marketing Automation bedient, über das Thema E-Mail-Marketing, wenn wir dann gemerkt haben, ein Kunde hat Interesse, dann hat er weitere Informationen dazu bekommen. Also das, da bedienen wir uns eigentlich.
Okay. Jetzt die Marketing Automation Strecke beginnt ja meistens im Digitalbereich mit einem non-personalisierten Thema. Also sprich, der Kunde ist auf irgendeiner Landesseite oder ist auf einer Medienseite, wo ihr euch präsentiert. Welche Strecke bekommt er sozusagen dann anschließend von euch? Also wie ist da die Neudeutsch die Journey? Wie sind dann die Schritte, die er typischerweise durchläuft bei einer solchen Sache? Kannst du da an einem Zielgruppen, an einem Persona-Beispiel mal aufzeigen?
Genau, ich bleibe vielleicht mal einfach an der Persona im technischen Bereich. Wir haben jetzt eine technische Person, die sich rund um das Thema Safety interessiert. Was bietet denn Festo für Möglichkeiten im Bereich Safety? Und dann starten wir einfach diese Customer Journey, indem er einfach mal sucht. Er ist auf unserer Webseite und sucht. Dann scrollt er auf unserer Seite hin und her, hat Interesse und findet ein sogenanntes White Paper. Und dieses White Paper hinterlegen wir als Gated Content. Das bedeutet, er bekommt das White Paper, in dem er für uns ein Minimum an Daten uns preisgeben muss. Wir nennen das im Lead Management, dass er Communication Ready ist, so sozusagen die erste Phase. Das heißt, ich brauche von ihm den Namen, am besten Vor- und Nachnamen, dass wir natürlich auch persönlich und individuell ansprechen können, und seine E-Mail-Adresse. Und wenn wir das bekommen haben, dann ist eigentlich so der erste Schritt, er bekommt dieses White Paper zugeschickt. Und wenn wir dann sehen, er öffnet das White Paper und natürlich haben wir die Permission bekommen, nicht vergessen, ganz wichtig hier bei uns in Deutschland. Also wir sehen, er hat das White Paper geöffnet, er hat es gelesen und ist vielleicht nochmal auf die Homepage gegangen, hat nochmal nach dem Thema verschiedene Safety-Produkte, Lösungen, Referenzbeispiele geschaut. Dann bekommt er nach einer gewissen Zeit nochmal eine Mail von uns im Rahmen von Marketing Automation. Und zwar wird er eingeladen zu einem Webinar. Und wenn wir dann eben auch sehen an dem Webinar, er nimmt teil und er stellt vielleicht nochmal Fragen oder übernimmt über ein Kontaktformular Kontakt mit uns aus, dann können wir einfach davon ausgehen, dass schon richtig Interesse dran ist. Wir versuchen dann über ein sogenanntes Enrichment seine Daten über den Lead-Management-Prozess noch stärker anzureichen, also dass wir nicht nur, wie ich eingangs erwähnt habe, dass er nicht nur Communication-Ready ist, also dass wir nicht nur Vorname, Name und E-Mail-Adresse haben, sondern die zweite Stufe ist im Endeffekt dann auch, dass er Handling ready ist. Also das bedeutet, wir können ihn vielleicht auch linken zu einem Account. Das heißt, wir prüfen im Hintergrund ab, haben wir ihn schon in unserer Datenbank drinne, ist er neuer Kontakt, haben wir andere Kontaktpersonen aus seinem Bereich oder aus seiner Firma schon bei uns hinterlegt. Und wenn wir einfach da dann noch mehr Kontakte haben, dann geht's in die nächste Stufe. Und da versuchen wir dann eben über das sogenannte Scoring Ready festzustellen, okay, was ist es denn für eine Person, um eben dann auch stärkere Rückschlüsse auf seine Bedürfnisse ziehen zu können. Also genau, du möchtest dich unterbrechen.
Ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich würde gerne noch einen Schritt wieder zurückgehen, aber das ist schon okay. Ja. Du hast von Enrichment gesprochen. Enrichment heißt zumindest für mich, man kann, wenn ich weiß, das ist jetzt die Firma XY, kann ich ja zu einem Dienstleister sagen, was weißt du alles über diese Firma XY? Dann kann man sagen, es ist jetzt eine Firma aus den und den Branchen, die man vielleicht registriert bekommen hat. Es gibt vielleicht die Mitarbeiteranzahl, Größe, es gibt vielleicht weitere Kriterien nach dem Motto, die haben einen Webshop oder nicht, ist ein typisches Kriterium, oder sie haben auf ihrer Webseite stehen, Schlagwort 1, 2, 3. Reichert ihr sowas auch an, um dieses Enrichment zu machen? Und was sind da vielleicht für euch wichtige Kriterien?
Ja, schauen wir auch mit an. Für uns geht es im ersten Moment auch darum, was hat er für eine Funktion? Also ist er zum Beispiel auch ein Entscheider, um da schon einen Rückschluss ziehen zu können? In welcher Abteilung ist er, um es dann auch mit unserer Persona zu linken, wie ich eingangs erwähnt habe? Also ist es jemand, der aus dem Einkauf kommt, um eher dann zu schauen, okay, hat er die Bedürfnisse von dem Billy Bayer, oder ist es jemand eher aus dem technischen Bereich, Sam System? Also das, der dann eher vielleicht auch nochmal nach CAD-Daten schaut und wie man das gut verbunden bekommt. Das läuft bei uns tatsächlich auch im Enrichment ab.
Cool. Harald, so.
Hallo, ich hoffe, ihr hört mich.
Hallo.
Glasklar. Ich habe es mittlerweile geschafft, eine funktionierende Leitung auszugraben.
Sehr schön. Also dann willkommen, Harald, lieber Harald. Wir kennen uns ja schon seit über 30 Jahren, darf man, glaube ich, mittlerweile, darf man es eigentlich schon gar nicht mehr sagen, aber egal. vielleicht, damit wir dich vollends hier, wie sagt man so schön, an Bord bekommen. Ganz kurz zu dir, du bist General Manager und vielleicht sagst du zwei, drei Sätze noch zu Raja Group beziehungsweise Raja Pack, damit man dich genauso wie die Maria ein bisschen einordnen kann.
Ja, mein Name ist Harald Schönfeld, ich bin General Manager der Raja Pack GmbH hier in Deutschland. Die Raja Pack GmbH ist Teil der Gruppe Raja mit Hauptsitz in Paris. Wir sind ein Großhändler für Verpackungsmaterialien und Bürobedarf. Hier in Deutschland beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Verpackungsmaterialien aller Art, vom Klebeband über den Karton zur Palette, zur Verpackungsmaschine, mit dem Vertrieb dieser Materialien. Wir begleiten aber auch Verpackungsprozesse. Das heißt, wir analysieren beim Kunden deren Lager- und Logistikprozesse und helfen oder unterstützen den Kunden dabei, hier Nachhaltigkeitskonzepte oder Preisvorteile prozessseitig wie auch materialseitig entsprechend zu unterstützen.
Ich habe dich und die Maria ja eingeladen, weil wir haben gesagt, wir machen das ganze Customer Value Management unter dem Aspekt von B2B. Maria mit Festo repräsentiert sozusagen eher den Herstellerpart, wobei du hast ja auch gesagt, ihr habt einen großen Part Ausbildung. Die Festo Akademie ist ja ein glaube ich, durchaus berühmter Baustein innerhalb des Konzerns. Und bei dir, Harald, ist es sozusagen eher die Handelsseite, wobei ihr natürlich auch produziert, wie du gesagt hast, aber eben du in Deutschland bist quasi Repräsentant für die Handelsebene.
Korrekt.
Customer Value Management, ihr habt zum Beispiel ein Key Account Management, ihr habt das weiß ich aus unseren Gesprächen, ihr habt aber auch ein Inside Sales, also was fließt bei euch in diese Bewertung von Kunden ein, was sind da für Kriterien, die da eine wichtige Rolle spielen?
Also in der Vergangenheit haben wir uns immer sehr top-level-mäßig bewegt. Das heißt, wir haben den Umsatz der Kunden angeschaut und haben versucht, auf dieser Basis zu erahnen, was der Kunde in der Zukunft braucht oder möchte. In den letzten zwei Jahren haben wir uns jetzt intensiv damit beschäftigt, noch andere Informationen dazu zu bekommen. Das heißt, auf Persona-Ebene zu identifizieren, welche Kunden gegebenenfalls Entwicklungspotenzial haben. Und hier dann aus dem Neukundenbereich oder ja hauptsächlich aus dem Neukundenbereich, das ist bei uns etwas anders gegliedert, komme ich nachher darauf zurück, die Kunden zu identifizieren, die gegebenenfalls heute klein sind und morgen groß sein könnten, aus zwei Gründen. Entweder weil sie mehr Potenzial haben oder weil sie in einer Branche unterwegs sind, wo davon auszugehen ist, dass die Kunden eben auch entsprechend wachsen und wir dann mit den Kunden mitwachsen können. Das heißt, wir identifizieren diese Kunden und gehen immer dann davon aus, dass sie bei uns auch schon gekauft haben. Und bei diesen Kunden fassen wir dann tatsächlich direkt nach, telefonisch. Parallel betreiben wir die klassische Versandhandelsmethoden, dass wir Papier in der Welt verteilen und dann über Kataloge akquirieren. Wir haben aber auch einen Webshop, in dem entsprechend auch Personas definiert werden und die dann mit entsprechenden Bannern oder Promotions angesprochen werden, um die dann zu animieren, jetzt eben hier weiterzumachen, zum Abschluss zu kommen und gegebenenfalls dann eben in unsere Analysemethoden überhaupt erst hineinfallen.
Also ich bin ja selber auch schon ein kleiner, rascher Kunde seit vielen Jahren, logischerweise. Und wenn ich dann ab und zu mal auf eurer Webseite war, bin ich dann auch entsprechend schön verfolgt worden sozusagen von eurer Werbung immer wieder. Das zeigt mir, dass ihr da auch digitale Technologien State of the Art einsetzt.
Mit Affiliates arbeiten wir hier zusammen und anderen Methoden, wenn der Kunde irgendwo anders aufschlägt, dass er dann bevorzugt uns nochmal sieht und daran erinnert wird, wie toll wir doch sind.
Weil das wäre jetzt nochmal ein Blick an die Maria zurück, zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast deine Erklärung vorhin auf der eigenen Webseite begonnen, aber wichtig ist ja, du findest die Kunden ja nicht nur ihr wartet ja nicht nur, bis ihr auf die eigenen Webseite den Traffic habt, sondern ihr gestaltet ja die Journey nach vorne oder ihr werft eure Haken, eure Angelrouten natürlich schon in ganz anderen Bereichen aus, also sprich auf Verlagsseiten, auf Portalseiten. Wo habt ihr da überall die Angelhaken hängen oder beziehungsweise die Köder, die digitalen Köder?
Wir versuchen tatsächlich sehr, sehr breit zu gehen. Also zum einen bedienen wir uns Social Media sehr stark, also vor allem LinkedIn ist für uns ein sehr wichtiger Kanal, weil wir dort einfach sehen, dass wir mit vielen Kunden über LinkedIn in Kontakt kommen können und bedienen uns da eben dann auch LinkedIn-Ads und den typischen Medien, sage ich mal. Aber auch Suchmaschinenoptimierung ist natürlich ein wichtiges Punkt. Das ganze Thema Search Engine Marketing, ob es jetzt darum geht, bei uns wiederum auf der Seite die Texte, den Content so entsprechend anzupassen, dass die Suchmaschine ihn gut finden. Aber natürlich spielen wir auch mit den Anzeigen. Affiliate-Marketing, Harald, wie du es gesagt hast, das ist für uns noch neu. Wir haben verschiedene Testpiloten und schauen mal, ob sich der Kanal für uns eignet. Wir prüfen momentan auch die Möglichkeit von sogenannten Influencer-Marketing, ob das eben was ist, wo wir im B2C lernen können oder ob wir sagen, das passt jetzt nicht. Da sind wir jetzt gerade dabei, einfach auch mal für uns intern zu definieren, was heißt denn Influencer-Marketing eigentlich für uns. Es fängt bei den Mitarbeitern an und geht natürlich über weitere Personen außerhalb von Festo. Ganz spannend ist beispielsweise, aktuell heute Morgen hatte ich ein Gespräch mit einer Kollegin, die momentan bei uns die Bachelorarbeit schreibt, über sogenannte Third-Party-Websites, nennen wir das. Also es gibt ja auch verschiedene Seiten, so ähnlich wie Händler-Partnerseiten, wo eben auch, wenn ich einen Antrieb suche, einfach alle möglichen Antriebe aufgelistet werden. Und auch da überlegen wir, ist das ein wichtiges Medium oder ist es ein Medium, um den Kunden bei seinem Bedürfnis abzuholen und dann eben auf die digitale Reise zu Festo zu schicken.
Also ich habe noch ein Beispiel neben euren, das passt ein bisschen zu deinem Beispiel Influencer, die Firma Merck in Darmstadt. die ja mit dieser Curiosity-Philosophie die letzten Jahre ein aus meiner Sicht wunderbares Bild in der Öffentlichkeit erzeugt hat, haben dafür auch einen Preis bekommen. Aber die arbeiten sehr stark mit Influencern und auch sehr erfolgreich. Mhm. Also insofern, ich kann da nur ermutigen, auch diesen Weg zu gehen oder auch mal mit der weiß ich ihren Vornamen gerade gar nicht, Ingrid Häuser-Blum, zufällig mit mir nicht verwandt. mit ihr kann man da natürlich auch Kontakt aufnehmen. Aber wie gesagt, das Thema Merk ist da auch ein schönes Beispiel, wie man das erreichen kann.
Spannend, danke.
Und dieses Lead-Management, wie du es gesagt hast, mit diesen einzelnen Portalseiten, wir hatten, Harald, da warst du noch nicht dabei, wir haben das Thema Enrichment gehabt. Also sprich, es ist ein Lead entstanden, es ist ein Kontakt entstanden, wo man, der hat vielleicht ein bisschen was gekauft, der hat vielleicht noch nicht viel gekauft, aber du hast ja auch gesagt, ihr reichert auch an, also sprich diese Qualifizierungsbewertung im Sinne von, ist es jetzt ein potenzieller A oder ein B oder C-Kunde, das macht ihr ja auch, oder?
Genau, vorher hatte ich das kurz erwähnt, wir schauen uns prinzipiell alle Käufer bei uns an und tun die anreichern mit einem Strauß von Informationen und versuchen dann daraus zu identifizieren, zum Beispiel der Georg, der hat jetzt vielleicht nicht das Potenzial von einer A-Plus-Kunde bei uns, Festo vielleicht schon.
Natürlich.
beide haben vielleicht gekauft, vielleicht für eine Marketingaktion, also 500 kleine Verpackungen. Und die Aufgabe, die wir uns stellen, ist hier jetzt über frei verfügbare Informationen den Georg, vielleicht der Gruppe der kleineren kleineren Selbstständigen zuzuordnen und Festo, so einem der Name vielleicht nicht sowieso ins Auge fällt, dann als Hidden Champion zu identifizieren und dem größeren Potenzial zuzuordnen und dann eben über mehrere Stufen zu versuchen, den Kunden tatsächlich in Direktkontakt zu bekommen.
Nach dem Motto, was ich bei dem Customer Value Management immer gerne sage, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Töpfchen.
So die Idee. Also wir identifizieren auch ständig die Neukunden, die wir bekommen, die also jeden Tag auf der Website eine neue Bestellung auslösen. Versuchen wir eben genau nach diesem Prinzip auch dann den entsprechenden Gruppen zuzuordnen. Wir haben hier im Prinzip drei Stufen. Eins, wo wir sagen, das sind die mittleren Kunden, die werden von einer bestimmten Gruppe betreut, dann die Kunden, die so etwas höheres Potenzial haben und dann sehr großes Potenzial.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Bei Maria, wie ist es bei euch? Du hast ja auch verschiedene, oder nicht du, sondern die Firma Festo hat verschiedene Anwendungsbereiche. Und da kann es ja durchaus sein, man bekommt erstmal einen kleinen Auftrag, wobei bei euch wahrscheinlich klein, ich sage mal Minimum irgendwie 20, 40, 50.000 Euro ist, sage ich jetzt einfach mal. Und die große Lösung ist dann irgendwie mehrere Millionen. Wie geht ihr da vor, wollt ihr den Leuten generell quasi, oder gibt es, ich muss es anders fragen, gibt es Personas, wo ihr sagt, da fangen wir bewusst mit einer kleinen Lösung an, und gibt es andere Personas, wo ihr sagt, da ist klar, die kaufen im Zweifel die große Lösung mit mehreren Millionen, weil das ist ein ganz anderer Lead-Prozess, das ist eine andere Lösungskompetenz, die da gefragt ist. Unterscheidet ihr da so ein bisschen? Und wenn ja, wie?
Genau, also da haben wir eine interne sogenannte Customer Value Map, nennen wir das. Und die da haben wir eigentlich zwei Parameter, die wir unterscheiden. Das eine geht in die ähnliche Richtung vom HARA, also der Customer Value an sich. Da unterscheiden wir zwischen strategischen Kunden, Important Customers und Smart Customers sozusagen. Mhm. Das ist diese Dreistufigkeit. Und auf der anderen Seite matchen wir das dann mit dem sogenannten Customer Relationship Lifecycle. Also, dass wir einfach auch nochmal genau gucken, in welcher Phase befindet sich denn der Kunde. Also ist das eigentlich das, was du auch gerade schon erwähnt hast, ist das, wir haben fünf Phasen. Ist es jemand, der Festo frisch gefunden hat und den wir überhaupt erstmal die Tür aufmachen muss, ist das Acquire, wo es vielleicht auch mal um ein Pilotprojekt geht, Ist es Convert, wo wir schon versuchen, den Wettbewerber zu verdrängen? Expand, wo es darum geht, noch weiter auszubauen? Oder ist es ein Kunde, wo wir einfach schon sehr eng zusammenarbeiten und wo es darum geht, das, was wir haben, wo natürlich dann unser Wettbewerber wieder in die Acquire-Phase übergeht, einfach uns zu beschützen? Genau. Also das ist eigentlich so ganz interessant, diese Customer Value Map, wo einfach oft nochmal unterschieden wird, der Customer Value an sich, aber eben auch gepaart, sage ich mal, in der Matrix mit, wo steht der Kunde? Weil wir hatten es ganz eingangs nochmal erwähnt, je nachdem, wo der Kunde steht, ist es eben auch wichtig zu berücksichtigen, nicht alle Kunden brauchen das Gleiche und haben den gleichen Schuhdrücker. Und da versucht man natürlich dann entsprechend, je nach Bedürfnis, den effizientesten und besten Weg der Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Also ich sage es mal in anderen Worten, was Maria, was du gerade gesagt hast, heißt ja letztendlich auch personalisieren, individualisieren, differenzieren. Mhm. Das ist so, es klingt jetzt für die Zuhörer erstmal nach, ist doch logisch. Aber wenn ich auf der anderen Seite in die Praxis gucke, zumindest das, was wir so ab und zu sehen, machen es manche wirklich schon sehr ausgefeilt und manche fangen erst an. Harald, bei euch weiß ich jetzt zum Beispiel, ihr seid da schon relativ weit, diese Differenzierung.
Also das Thema an der Stelle ist tatsächlich die Identifikation. Also wir gehen mal prinzipiell davon aus, dass der Kunde mit uns kommunizieren möchte und wir suchen, also ein bisschen so mit dem Gießkannenprinzip möglichst viel zu kriegen. Das ist natürlich
also eine Investition. Den Trichter möglichst groß aufzumachen.
Möglichst groß SEO, SEA, Google Shopping, Affiliates, was es hier an Kanäle gibt, White Paper, um die Kunde, dann gehen wir viel auf Messen, versuchen auch digitale Messen zu machen, wobei das ist meines Erachtens irgendwie nicht so ganz erfolgreich. Und die Aufgabe besteht jetzt eigentlich darin, das Ganze entsprechend lukrativ zu gestalten, also dass man nicht zu viel Geld an der Stelle ausgibt, dass man hier mit einer Marketinginvestitionssatz vom Gesamtumsatz irgendwo auch noch unterhalb zweistellig bleibt. Das ist eine große Herausforderung und da hilft es halt wesentlich, tatsächlich das Verhalten der Kunden zu analysieren. Einmal, wie die Maria schon gesagt hat, ist er überhaupt interessant? Ist es so ein Laubarmer, so einer, der halt ein bisschen guckt, oder kann man den etwas näher an uns heranbinden? Und für mich wird es halt immer dann interessant, wenn er tatsächlich mal einen Kauf tätigt. Das ist so für mich der Punkt, wo sich das dann wandelt, wo man dann den eben tatsächlich, Georg, die Guten ins Kröpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, wie auch immer, dass man die dann versucht zu sortieren und zu sagen, okay, investiere ich hier mehr? Gehe ich tatsächlich individuell auf den zu, ein Telefonanruf, ein Besuch, das ist ja schon immer eine große Herausforderung, aber auch die Social Media, wie man die dann vielleicht auch, wo man die Leute auch direkt ansprechen kann, gibt's hier schon viele Möglichkeiten. Und die Frage ist dann natürlich immer nach der Trefferquote. Also wenn wir jetzt hier solche Anreicherungen machen, dann ist es halt schon so, dass wir haben ein relativ großes Neukundenpotenzial. Das sind immer so 12.000, 15.000 Neukunden, die wir jedes Jahr durchziehen. Von denen gehen natürlich auch viele wieder weg. Das heißt, wenn man dort einen Personas bildet, und bei uns ist der Wettbewerb sehr groß. Es gibt sehr viele Verpackungsgroßhändler, die wechseln dann auch mal gerne die Kunden. Und dann daraus die zu identifizieren, die vielleicht Potenzial haben, gibt immer sehr in der Regel große Zahlen, wo wir genau wissen, das können wir am Ende des Tages gar nicht realisieren. Also hier muss dann tatsächlich noch nachgelesen werden von
Hand. Also nachgelesen von Hand heißt letztendlich, da ist die Maschine noch nicht so weit zur Unterstützung zu sagen, eben, der passt jetzt eher ins Töpfchen oder der passt jetzt eher ins Kröpfchen.
Das heißt, so wie das Problem mit der Leitung von gerade eben, vielleicht sind wir da einfach noch nicht so weit. Vielleicht gibt's andere, es gibt ja Anbieter im KI oder AI-Bereich, die dann sagen, sie können hier weitergehen. Aber auch hier sollte man sich meines Erachtens nicht überfordern, weil wenn ich die bestehenden Instrumente quasi im Augenblick noch so viel Ernteertrag geben, dass ich ein zweistelliges Wachstum garantieren kann, dann frage ich mich, muss ich heute schon in die weiteren Technologien investieren, wenn ich gleichzeitig sehe, dass die bestehende Technologie vielleicht noch gar nicht ausgereizt ist? Das ist so eine Diskussion, die führe ich jedes Jahr ungefähr dreimal und immer wieder versuchen wir auch mal wieder was Neues, einfach weil es auch Spaß macht. Das ist natürlich auch wichtig, mal sich auf einem neuen Gebiet zu bewegen. Aber was dann tatsächlich ins Daily Doing übergeht, das ist dann doch sehr tröpfchenweise.
Und dann würde ich gerne nochmal zu Maria Richtung Personalisierung, Differenzierung und Personalisierung, Differenzierung, Individualisierung. Jetzt habe ich dieser Dreiklang. Inwieweit, weil bei euch ja auch diese technischen Themen eine extreme Rolle spielen, wie einfach oder wie schwer könnt ihr individualisieren, weil da ist ja die Fachsprache eine ganz wichtige, geht es über Landesseiten, wie schafft ihr es, dass einer, der mal mit euch in Kontakt getreten ist, das Gefühl hat, die schicken mir jetzt nicht irgendwie zu allem was, sondern zu meinen Dingen, die mich interessieren.
Ja, also bei Marketing Automation ist es natürlich, das hilft uns natürlich. Also da sind wir jetzt gerade dabei. Wir hatten jetzt 2 Jahre einfach eine Anlaufphase. Wir haben uns auch die Zeit genommen mit Großbritannien und mit den Kollegen aus DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz, eine Pilotphase zu machen, wo wir einfach geguckt haben, wie klappt das denn auch gerade, dass ich natürlich personalisiert und individuell ansprechen kann. Da sind wir auf der einen Seite schon dran, auch zu gucken, dass wenn wir jetzt sehen, dass ein Kunde hat ein Bedürfnis, hat einen Schuhdrücker, kommt auf uns zu und wählt den digitalen Weg, dass wir ihm da eben auch schon die Möglichkeit oder auch das Gefühl geben, wir haben dein Bedürfnis verstanden, wir versuchen dir die Lösung zu geben, dass er da auch gut bedient wird. Was vielleicht auch ganz interessant ist, auch wir versuchen immer wieder mal was Neues zu machen, unabhängig von Marketing Automation, was ja schon relativ neu ist und gerade auch im Rollout. Ich glaube, ein wichtiger Schlüssel, damit man erfolgreich mit Kunden zusammenarbeitet, ist die Schnittstelle Vertrieb und Marketing. Und je besser die funktioniert und man zusammenarbeitet, umso mehr merkt es natürlich dann auch der Kunde. Und ein ganz interessantes Projekt, was wir momentan haben, ist das sogenannte Account-Based Marketing. Also, dass wir mit unseren Vertrieblern uns einfach auch mal austauschen und gemeinsam sprechen. Was hast denn du für eine Herausforderung? Also, was gibt's denn auch für strategische Herausforderungen, wo man nochmal separat über gewisse Marketingaktivitäten nachdenken kann? Gibt es neue Kunden, wo man vielleicht einfach den Share of Wallet erhöhen möchte? Also das heißt einfach das, was man bisher verkauft, vielleicht noch weitere Produkte in parallele Produktkategorien mitzuverkaufen. Und da sind wir jetzt auch einfach mal dabei, auszuprobieren. Und das bedürft natürlich eine sehr starke Individualisierung und Personalisierung, wenn man dann über sowas nachdenken. Das ist oft auch strategisch wichtig, dass wenn man sagt, wir haben einen Kunde, es gibt einfach eine große Firma, wir haben bisher immer mit der Applikation A, haben wir schon Umsatz gemacht, haben zusammengearbeitet, aber wir sehen eigentlich, wir könnten den Share of Wallet für uns noch erhöhen. Wenn wir über die Applikation B nachdenken, dann ist das für uns im Marketing ganz spannend herauszufinden, okay, wie können wir denn jetzt dem Vertrieb helfen, diese Türe zu öffnen und da einfach auch festo die Produktelösungen nochmal entsprechend zu platzieren.
Also ich finde es wunderbar, dass du von dir aus diese Brücke schon geschlagen hast, weil ich wäre jetzt in den nächsten Sekunden diese Richtung gelaufen. Account-Based Marketing, also ABM manchmal abgekürzt, ganz klassisch auch bewusst, entweder bewusst Wunschkunden angegangen, die man noch nicht hat, oder eben wie du es beschrieben hast, ich habe diesen Kunden, was kann ich mehr aus ihm holen? Ich selber nenne es oft Kundenmanagement, also sprich das Vertrieb, Marketing und Service, aber jetzt bei euch zum Beispiel auch die technischen Service-Mitarbeiter überlegen, wie kann man da besser zusammenarbeiten und wie du sagst, Share of Wallet optimieren. Also das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Beitrag fürs Customer Value Management, dass man eben nicht aus Marketing-Sicht Silo, aus Vertriebssicht Silo, aus technischer Service-Sicht Silo, aus klassischer Service-Sicht Silo denkt, sondern eben wirklich integriert agiert und den Kunden als oder zumindest einen Kundenbereich, das ist ja bei Großkonzernen ist es manchmal immer eben ein Kundenbereich betrachtet und den versucht maximal auszuschöpfen. Und das kann ich nur jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eben auch mitgeben. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bereich, auch im Sinne der Budgetallokation. Also sprich, man kann ja nicht allen Kunden hinterherrennen, sondern man muss eben den möglichst potenzialträchtigen nachrennen. Das ist relativ easy formuliert. In der Praxis ist es aber eben für die Vertriebssteuerung und für die Aktivitätensteuerung wichtig, dass man sich auf die konzentriert, die entsprechenden einen hohen Wert oder eine hohe Chance an Wert haben. Also von daher vielen Dank für die Brücke. Und jetzt, Harald, bei dir ist es ja auch, glaube ich, so, dass ihr, du hast ja eingangs schon gesagt, du siehst an der einen oder anderen Konstellation, aha, da bestellt eine Tochtergesellschaft oder es bestellt eine Filiale. Und wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, naja, das ist ja eine Gesellschaft mit 25 Filialen oder es ist eine Gesellschaft mit 25 Gesellschaften oder. Also sprich, da ist auf einmal ein Riesenpotenzial da und dann verändert sich, denke ich, doch bei euch auch die Arbeit. Also aus dieser Sicht, die man vielleicht anfänglich so hat, geht es auf einmal sehr groß und sehr plastisch, vergleichbar zu, was Maria gesagt hat, mit Account-Based Marketing.
Ja, da also dort gibt es bei uns eigentlich drei Kriterien. Also entweder der Account ist tatsächlich lokal, relativ fast egal, wie groß er ist, oder es ist ein Multi-Entity-Kunde, der also eben einfach viele Niederlassungen hat. Da ist dann, oder es ist sogar ein internationaler Kunde, der dann gegebenenfalls von dem Verpackungsangebot, das wir haben, systemisch in allen seinen internationalen Niederlassungen gleichmäßig profitieren will. Das können wir heute bieten. Und je nachdem gehen wir dann halt auch andere Wege. Die Frage ist dann natürlich immer nach dem, aber das ist sehr vertriebslastig, die Diskussion jetzt. Also das geht relativ vom Marketing dann weg. Also die Frage ist nach der Identifikation der Organisationsform des Kunden. Da gibt es Kunden, die haben einfach einen sehr starken Zentraleinkäufer. Dann gilt es eben hier den Kontakt zu finden und die Interessen des Zentraleinkäufers zu identifizieren. Und es gibt halt Kunden, die haben die Philosophie, dass der Einkauf eher dezentral organisiert ist. Und dann muss man sich eben durch diese dezentrale Organisation durcharbeiten, identifizieren, wer sind Ansprechpartner und hier entsprechende Maßnahmen aufnehmen.
Oder das ist ja eine typische Frage, die, glaube ich, genauso bei Maria oder auch bei allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern eine Rolle spielt. Das ist dieser klassische Buying-Center-Ansatz, Entscheidergremium in Deutsch. Also sprich, wer spielt welche Rolle, wer ist wie wichtig. Also insofern ist das immer die Kernfrage, wen muss ich einbeziehen in meine Kommunikationsmaßnahmen, ob nun eher aus vertrieblicher Sicht, ich sage mal massieren oder eher aus Marketing-Sicht pampern. Das ist ja letztendlich das tägliche Geschäft, ob ich es jetzt unter Großkunden oder kleineren Kunden betrachte, ist im Zweifel grundsätzlich erstmal ähnlich, aber natürlich die Methodik und die Maßnahmen unterscheiden sich. Ja. Ich würde gerne noch so in die nächste Richtung gehen, und zwar entwickelt ihr beide in euren Unternehmen auch, je nachdem, wie wertig ein Kunde ist oder eine Kundengruppe ist, auch unterschiedliche Services und Produkte. Also unterscheidet sich da auch die Produktentwicklung und die Serviceentwicklung anhand des Kundenwerts oder des Customer Values. Maria, kannst du als erstes vielleicht schon damit sagen, dass die Frage direkt an dich platziert ist?
Ja, also wir haben schon auch einen Bereich bei Festo, wir nennen das Customer Solutions, wo wir natürlich dann nochmal, wenn wir ein gewisses Potenzial sehen und Möglichkeiten, eine Lösung auf den Markt zu bringen, wo wir dann gemeinsam mit Kunden auch in die Entwicklung gehen oder eben dann auch nochmal gucken, wie könnte ein gemeinsames Portfolio aussehen, eine gemeinsame Partnerschaft auch. Die Möglichkeit gibt's auf jeden Fall, ja.
Wie viele Produkte habt ihr?
Das sind bis zu 10.000 Produkte. Na, das ist eine ganz zentrale Frage. Es ist selbstverständlich so, dass je größer der Kunde, wir unterschiedliche Services sowohl im Produktbereich wie auch im Servicebereich anbieten. Also die Produkte, die Verpackungen, die dann individuell sind und eine ganz andere Anforderung haben wie eine Standardverpackung, die werden dann gemeinsam mit dem Kunden entwickelt. Ein Beispiel wäre ein Kunde, der selber wieder Third-Party-Logistiker ist und viele wechselnde Kunden hat, zum Beispiel aus dem Fashion-Bereich, der möchte sich jetzt nicht unbedingt eine feststehende Regalstruktur einbauen, sondern der möchte vielleicht mit was Flexiblem arbeiten. Da kann man ja auf Kartonagebasis eine sehr tolle, flexible Lösung schaffen. Das ist die eine Sache. Dann natürlich sind Services auch im Beschaffungsbereich, im Abwicklungsbereich, Order Management Bereich, also sprich E-Procurement Lösungen, wo wir dann bei großen Kunden Dinge anbieten, dem Bedürfnis des Zentraleinkäufers nahe kommen, dass er einen Überblick überhaupt mal kriegt über das, was alles in seinem Verantwortungsbereich passiert, wenn er ein E-Procurement-System einsetzt. Dann kann er hier sehr leicht Daten zugänglich bekommen. Jetzt Kunden, die vielleicht noch nicht ganz diese Größe haben wollen, aber trotzdem vielleicht im Webshop gewisse Features haben, so Amazon-like, vielleicht auch mehrere Buyer, mehrere Einkäufer verwalten können, vielleicht Limite dazugeben. Das wäre so das mittlere Segment, wo wir dann einen speziellen Zugang zu unserem Webshop gewähren, wo solche Dinge da sind. Und ein anderer Kunde, der das halt einfach nicht braucht, sondern einfach nur schnell über den Webshop was abwickeln will. Also wir entwickeln hier unterschiedliche Services, angefangen von einem Produktkonfigurator, Packtischkonfigurator oder Kartonkonfigurator oder Klebebandkonfigurator, wo wir heute in der Lage sind, bedruckte Klebebänder innerhalb sehr kurzer Zeit inklusive Klischeeabwicklung dem Kunden auch zur Verfügung zu stellen, wo wir früher 6 Wochen gebraucht haben, sind wir heute in 2 bis 3 Wochen fertig mit allem drum und dran, wenn wir Glück haben, sogar ein bisschen schneller, wenn es eine Wiederbestellung. Also hier werden je nach Bedürfnisse des Kunden abgestuft, auch durchaus nach Wertigkeit des Kunden abgestuft, unterschiedliche Services geboten. Das kann auch gehen bis hin dazu, dass man für den Kunde zwischenlagert, von anderen Lieferanten, sogar von anderen Kollegen gegebenenfalls im Lager für den Kunden was kumuliert, um ihm dann, so wie er es braucht, die Sache zuzuliefern.
Klassische Just-in-Time oder entsprechend.
Ja, so würde es nicht benennen.
Kontraktlogistik
eher in Richtung Kontraktlogistik. Just-in-Time setzt immer eine gewisse Produktionsaktivität voraus, da wir hauptsächlich im tertiären Verpackungsbereich, also Versandlagerung tätig sind, sind wir in der Regel von der Produktion und von so einem Just-in-Time-Begriff, der technisch sehr, sehr stark belegt ist, eher weiter entfernt.
Dann, ich sage mal, letzter Schwerpunkt für heute in dieser schönen Runde ist, Maria, du hast es vorhin schon mal angesprochen, Thema Organisation und Kollaboration. Also wie finden solche Abstimmungen statt? In welcher Regelmäßigkeit sind die bei euch, sagen wir, Business as usual oder werden die immer explizit eingefordert oder hängt das vom Kundenmanagement ab? Wie wird Service, wie wird Vertrieb, wie wird Marketing dazu gebracht oder wie stimmt ihr euch ab, dass da so Sondermaßnahmen, spezielle Customer Value Maßnahmen gemacht werden?
Jetzt bei uns bei Festo nennen wir das wir haben ein sogenanntes Sales Operating Model entwickelt und auch leben das auch, nicht nur entwickeln, sondern leben es auch. Das ist sozusagen der Standard. Also es ist ein weltweit einheitlicher Vertriebsansatz, wo es eben darum geht, wie wir es schon mehrfach gesagt haben, einfach den Kunden nach seinen Bedürfnissen bestmöglich zu betreuen. Das kann natürlich dann nochmal lokal nochmal unterschiedlich aussehen. Und ansonsten ist diese Schnittstelle Marketing, Vertrieb, dieser Austausch ist extrem wichtig. Marketingseitig haben wir eine 3-Monats-Planung, versuchen grob auf ein Jahr geplant zu bekommen, wobei ich finde, gerade heutzutage in der digitalen Welt müssen wir spontaner sein. Deshalb gehen wir da ein bisschen weg und versuchen so mal den Zeithorizont von 3 Monaten anzugucken, um eben auch nochmal ad hoc reagieren zu können. Aber für mich ist das ein ganz wichtiger Schlüssel, so auf der einen Seite dieses Sales Operating Model als Basis, um eben einfach auch die Vertriebsaktivitäten, den Vertriebsansatz global gut zu steuern und auch zu leben. Und dann kommt eben parallel ein sehr enger Austausch mit, in meinem Fall auch mit den Landesgesellschaften, wo man dann einfach auch nochmal schaut, was sind auf verschiedenen Märkten, was sind Schuhdrücker, wie kann ich es auch vielleicht bündeln, haben wir Themen, die über verschiedene, in verschiedenen Märkten, in verschiedenen Branchen relevant sind, dass wir die zusammenfahren. Und genau, das ist eigentlich so unser Ansatz, und der wird eben tatsächlich sehr stark auch mit dem Thema Marketing Automation nochmal unterstrichen.
Sofern du das sagen darfst, ich frage es bewusst, oder wie ich die stelle, wie seid ihr organisiert? Also sprich, wer hat am Ende zwischen Marketing und Vertrieb das Sagen, oder ist am Ende ein Oberkopf für Vertrieb und Marketing zuständig?
Ich denke, ich darf das schon sagen, wir hängen marketingseitig unter dem Vertrieb. Also genau. Und von daher, der Chef spricht.
Ist ein Chef. Ich finde es wichtig zu wissen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil oft ist es diese Diskussion, ich selber habe das auch schon erlebt, sowohl einmal, als dass ich Vertrieb und Marketing in einer Person dargestellt habe und konnte dann eben genau frei entscheiden. Und im anderen Fall musste man sich mit dem Pendant kloppen, was ja auch nicht lustig ist. Insofern finde ich es gut, dass ihr das so gelöst habt, und kann nur sagen, Glückwunsch, weil damit viele Reibereien meistens nicht stattfinden, die man so kennt. Harald, wie ist es bei euch gelöst? Ich weiß es zwar, aber erzählt es vielleicht bitte nochmal, dass ihr da...
Ja, nun, also zunächst mal glaube ich ganz fest daran, dass das Ziel zwischen Marketing und Vertrieb seltenst unterschiedlich ist. Es gibt eben nur unterschiedliche Sichtweisen, und ganz wichtig aus meiner Sicht ist, dass man hier eine entsprechende Entscheidungs- und auch Unternehmenskultur prägt, wo die Leute eben nicht sagen, ja, ich weiß, wie es geht und so müssen wir das jetzt unbedingt machen, sondern wo die eben ihre Sichtweise darstellen, und dass man dann aus Kundensicht dann eben die Lösung betrieben wird, die dem Kunden am meisten hilft. Und unter diesem Aspekt kenne ich eigentlich einen Klopfzustand, um das Wort nochmal zu nennen, eher nicht, sondern die arbeiten in integrativen Teams zusammen, definieren, was der eine oder der andere glaubt zu brauchen und warum er es braucht, und dann entscheiden die gemeinsam, was sie für den Kunden tun. Wo es eher jetzt immer mal wieder Entscheidungsprobleme gibt, das ist am Ende des Tages, wenn man halt in Konkurrenz steht und dann mit relativ knappen Margen versucht einen Großkunde zu ziehen. Aber das hat jetzt nichts mit Marketing und Vertrieb zu tun, sondern das ist einfach der Marktsituation geschuldet. In den Aktivitäten für den Kunden. Im Gegenteil ist es eher so, dass das Marketing immer sehr eher bereichernd und kreativ mit vielen Ideen kommt, die dann am Ende einfach gar nicht mehr umsetzbar erscheinen, weil das einfach dann auch zu viel ist. Also da muss man dann eher sagen, okay, jetzt probiert mal ein oder zwei Sachen und nicht gleich alles auf einmal. Und der Vertrieb lässt sich dann da gerne auch begeistern.
Das ist sehr, sehr salomonisch formuliert. Der Betrieb lässt sich begeistern. Das ist wunderbar. Ich habe eine Schlussfrage an euch, bevor wir quasi zur Zusammenfassung kommen. These von mir ist, Schrägstrich ist nicht nur eine These, auch vielleicht eine Frage, wird durch dieses Customer Value Management die Kundenorientierung deutlich besser in einem Unternehmen? Fragezeichen.
Ich denke, man kann es ja auf jeden Fall gut greifen. Also Harald, das, was du gesagt hast, finde ich nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das ist eigentlich das, was ich auch eingangs gesagt habe. Das hilft, sich in den Kunden reinzusetzen, versetzen anhand von Personas, hilft es dann auch nochmal einfach auch qualitativ ihn richtig anzusprechen und ihm auch auf sein Bedürfnis die richtige Lösung zu geben. Von daher finde ich das Thema Value Management extrem wichtig, auch eine wichtige Orientierung für den Alltag, die hilft, um dann eben auch Maßnahmen vielleicht auch stufenweise abzustimmen, eben einfach zu gucken, wie ist das Bedürfnis, wie entwickelt sich das Bedürfnis und wie können wir da dann eben auch entsprechend drauf reagieren.
Das ist, glaube ich, auch. These dazu, ja.
Ja, also ich glaube, dass das Customer Value Management einfach Schwachpunkte aufzeigen kann oder Reibungspunkte, wo die Organisation der Firma vielleicht noch nicht so weit ist oder wo man sich entwickeln kann. Und die dann aufzugreifen und gemeinsam zu lösen, das ist der Beitrag vom Customer Value Management.
Gegenfrage, führt Customer Value Management auch dazu, dass man sich von Kunden verabschiedet, die man hat oder manche gar nicht annimmt?
Das will ich hoffen.
Ich möchte nicht ganz so schwarz sagen. Ich würde sagen, dann gibt es vielleicht verschiedene Kanäle, über die man geht. Also ein strategischer Kunde ist vielleicht wichtig, dann über einen Key-Account zu bedienen. Es gibt vielleicht einen Kunde, der nur schnell eine Frage hat. Das kann man vielleicht über ein Chatbot digital lösen. Und dass man da eben eine breite Range zur Verfügung stellt, aber dann eben seine Ressourcen entsprechend gut aussteuern kann.
Genau, das stimmt.
Ich musste diese gemeine Frage stellen, weil ich einen Artikel vor gefühlt 10 Jahren oder noch länger geschrieben habe, wie verabschiedet man sich von schlechten Kunden? Weil ich mache das Thema, Harald, du weißt es, wir haben 1993 das erste Kundensegmentierungsverfahren eingeführt, also in meinem Berufsleben, so muss ich sagen, nicht wir als Firma, sondern in meinem Berufsleben. Und Jahre später habe ich dann gedacht, das muss man zum Anlass nehmen, dieses Thema, wie verabschiede ich mich vielleicht auch von nicht ganz so guten Kunden, damit ich mehr Luft und mehr Zeit für die wirklich wichtigen habe. Also liebe Maria, lieber Harald, ich mache jetzt schon mal mit Blick auf die Carly, die ist ja jetzt bei uns im Hintergrund Zuhörerin und managt die ganze Geschichte für uns. Aber ich sage schon mal herzlichen Dank für diese sehr tolle, lebhafte Diskussion, die ich da mit euch, ich sag's mal, genießen durfte bei diesem sonnigen Wetter. Dass wir leider nicht im Wein- oder Biergarten zusammensitzen konnten, ist schade, aber das holen wir demnächst mal nach. Also ich fasse jetzt nicht groß zusammen, weil ich glaube, ich gebe euch nochmal jedem eine Minute Schlusswort. Insofern, was würdet ihr als Empfehlung euren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, aus jeweils eurer Sicht logischerweise? Maria, da kannst du beginnen, bitte.
Genau, ich möchte mich als erstes auch ganz herzlich bedanken, liebe Carly, lieber Georg, lieber Harald, es hat super viel Spaß gemacht. Und was ich den Zuschauern mitgeben möchte, ist tatsächlich nochmal zu wiederholen, das Thema genau zu überlegen, was braucht denn der Kunde? Denn ich bin überzeugt, nicht jeder Kunde braucht das Gleiche. Es gibt unterschiedliche Schuhdrücker. Und dann einfach zu schauen, auch anhand von dem Lebenszyklus, wo steht der Kunde, was hat er für Bedürfnisse und wie kann ich den Omnichannel-Ansatz optimal nutzen, um dann entsprechend dem Kunden das Bedürfnis, wo er hat, ihm dann die bestmögliche Lösung zu geben.
Harald, was wäre deine Empfehlung als
aus der Praxis? Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich habe aus der Diskussion auch den einen oder anderen Punkt mitgenommen, den ich vielleicht nachher anschließend noch ein bisschen für mich vertiefen möchte. Das ist auch meine Empfehlung. Probiert aus, diskutiert, hört zu, was die anderen sagen, versucht es für euch, versucht ein Budget frei zu kriegen, dass ihr was ausprobieren könnt, auch wenn es mal schief geht. Wenn ihr 3 Fehler macht, dann findet ihr vielleicht eine Sache, die gut funktioniert und die ist es allemal wert gewesen, sich damit zu beschäftigen.
Ja, dann sage ich auch nochmal herzlichen Dank. Ich habe 3 Stichworte mir aufgeschrieben, die ich zum Schluss noch mit reinbringen wollte. Maria hat gesagt, dass die Marketing Automation Testphase war wichtig, um herauszufinden, was kann man tun, wie kann man es tun. Und das kann ich nur auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer rausgeben. Nehmt euch Zeit. Harald, du hast quasi die Brücke geschlagen mit Testbudget. Finde ich auch wichtig, dass man ruhig auch mal sich bewusst Gelder auf die Seite legt. In der Forschung sagt man Research and Development oder Forschungs- und Entwicklungsgelder. Das ist im Marketing und Vertrieb genauso wichtig, diese Denke einzuführen und auch mal Geld, ich sag mal, nicht zum Fenster rauszuschmeißen, aber als Lerninvestition zu betrachten. Und der letzte Punkt, Harald, das hast du mir auch nochmal mitgegeben, das Thema KI ist nicht immer gehypt sozusagen. Also deswegen ist, man kann auch schon ohne KI ganz gut auch Fortentwicklungen machen. Fand ich also auch, ja genau, man sieht es nicht, aber was du gezeigt hast, das Gehirn einschalten ist auch schon mal ganz, ganz hilfreich und nicht zu stark auf die KI verlassen. Ich sage herzlichen Dank, Carly, respektive dir im Namen von Thorsten und Gabriele, dass wir da heute die Runde gestalten durften und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trends vom Juni 2022. Es diskutierten Georg Blum, Geschäftsführer 1A Relations, Maria Haag, Head of Digital Content und Engagement bei Festo und Harald Schönfeld, General Manager Raya Germany. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.